Gut, warte mal, ich muss mich nochmal zurechtruckeln, wie immer. Ah, mit dem Stuhl. Warte, oh, jetzt ist mein Kissen verrutscht. So, ich glaube, jetzt bin ich gut. Jetzt muss ich noch den Zettel mal kurz hier.
Ich find's total schön, dass wir hier mal wieder unser volles Besteck aufgefahren
das
haben.
Das ganz große Kino machen wir heute mit
genau,
der Aufnahme.
Damit, nicht immer nur das Kleine.
Damit ihr uns mal auch schön hört, die ja, Schönheit unserer Stimmen.
So ganz schön.
Ja, in bester Soundqualität.
Ihr hört unseren Podcast.
Jens hat sich auch schon mittlerweile eingegroovt über die letzten Jahre und ist zu einem richtigen kleinen Tontechniker geworden. Wobei du manchmal auch an deine Grenzen stößt.
Wie meinst du das?
Naja, ich glaube, es gibt, also ich meine, nicht umsonst gibt es Menschen, die eine Ausbildung in dem Bereich machen. Ne?
Ach so, ja, das stimmt, ja.
Ja, aber du bist da sehr gut geworden. Ich könnte das gar nicht.
Also dafür, dass ich keine Ausbildung habe, finde ich, mache ich das gar nicht so schlecht.
Ja, finde ich auch. Machst du gut.
Ja, aber was wir wieder mal nicht in den Griff gekriegt haben, ich glaube, das ist unser Rekord im zu spät herausbringen des Podcasts.
Ja, aber das ist unser Muster.
Ja, heute ist der 22. bei der Aufnahme. Also vor 22 Tagen hätte der Podcast online sein müssen.
Jens, ich will ja nicht recht haben, aber heute ist der 24. Ja, Februar bereits.
Na,
das
toll.
Ist die Wahrheit.
Noch schlimmer.
Aber
und damit ist er noch nicht bearbeitet. Also er wird noch ein paar Tage später rauskommen.
Ja, kommt im Grunde diesmal zum 1. März pünktlich raus. Also für den 1. März werden wir vielleicht womöglich sogar überpünktlich sein. Und wir kriegen dieses Jahr noch einen Februartag mehr geschenkt, weil ein Schaltjahr ist. Also, alles easy.
Also wollen wir dann einfach eine Folge überspringen und sagen, ja, das ist jetzt die Märzfolge.
Das ist die Märzfolge. Wir tun einfach so, als ob wir im Februar eine veröffentlicht hätten. Also im Geiste haben wir das auch.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer,
die Februarfolge gibt es nur Macht telepathischer Fähigkeiten.
Ja, wir haben es einfach nicht hingekriegt. Ja. Wir haben auch, wie immer, Entschuldigungen. Ne? Aber bevor wir die rausbringen, wollen wir da erstmal unser Intro erzählen.
Ja, ich wollte aber noch ganz kurz sagen, es liegt aber diesmal in großen Strecken auch an mir.
Ja, erzähl weiter.
Ganz Ohr, ne? Da bist du ganz Ohr. Weil du hattest öfter den Anlauf genommen, sogar auch in Grönland, aber irgendwie war ich immer platt.
Ja, du warst immer platt. Was ist los mit dir? Also ja, wie so ein Bärchen im Winterschlaf.
Ja, ich glaube, ich bin im Winterschlaf, Jens. Das ist die Wahrheit. Ich gehe nahtlos vom Winterschlafmüdigkeit in die Frühjahrsmüdigkeit über. Weißt du? Und jetzt müssen wir mal dieses Zeitfenster des heutigen Tages nutzen, des heutigen 24.
Februars. Hoffentlich geht das nicht so weiter, dass du dann im Sommer sagst, oh, es ist so warm.
Ja, ja.
Und im Herbst sagst du dann, ach, mich machen diese ganzen Blätter, die machen mich ganz wuschig, wenn die hier rumfliegen. Nein, ich kann jetzt nicht.
Ja, genau.
Und dann gehst du wieder in den Winterschlaf.
Ausreden findet man immer, warum man den Podcast nicht aufnehmen kann. Aber gut, heute ist es soweit. Heute ist das ist, weißt du, es ist wie das Zeitfenster für den Sex. Das ist auch sehr eng manchmal.
Ja, das ist wahr.
Zwischen Ehepartnern, die sich schon sehr lange kennen.
Genau, und dann will der eine oder der andere sagt, oh nö,
mit unterschiedlichen Lebensrhythmen. Genau, jetzt passt gerade nicht, aber dann. Ja, und dann hat der andere.
Hättest
dann,
du mal vor 2 Stunden gefragt.
Ja, so. Da hatte ich dann so. Und
aber
dann,
jetzt.
Ja, also man verpasst sich halt auch manchmal im Leben, ja. Zeitfenster werden immer enger.
Ja.
So. Nadelöhr-Situation. Kommen wir später noch drauf, ne?
Ist das nicht ein schöner Titel? Zeitfenster werden immer enger?
Ja, oder Nadelöhr-Situation.
Ja, das ist
das
gut.
Leben ist ein Nadelöhr.
Ja, Nadelöhr. Ja.
Oder eine Aneinanderreihung von Nadelöhr.
Irgendwas in der
irgendwie
Richtung
sowas.
Machen wir was.
Na gut,
Titel.
Aber kommen wir mal zu unserem Intro.
Okay, wer beginnt hier nochmal?
Na, ich.
Okay, du darfst.
Hallo, wir sind Antje.
Und Jens.
Nee, es war ein bisschen übertrieben. Wir lassen mal normal machen. Ja. Hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne, dass das Intro mal geklappt hat. Hatten wir, glaube ich, noch nie eigentlich. Hallo.
Scheiße. Ja.
Hallo. Warte, ich kriege mich gleich wieder einen Moment. Oder willst du mal anfangen, bitte?
Hallo, wir sind Antje
und Jens.
Ein Ehepaar mit einem Lebenstraum.
Ah, unser Abenteuer ist die Sanierung eines alten Fachwerkhauses. Wir haben keine Millionen auf dem Konto, aber gute Nerven.
Wir sind vielleicht naiv, aber nicht blöd. Also, naja,
meistens nicht. Wir packen unseren Lebenstraum jetzt an, also wir packen ihn schon seit 3 Jahren an und nehmen euch mit auf diese Reise, weil wir nur dieses eine Leben haben.
Also wir haben 2 Leben, wir sind ja auch 2.
Ach so, ja, natürlich.
So viel ist schon mal sicher. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Wird sich der Lebenstraum in einen Albtraum verwandeln? Ob unsere Liebe das aushält?
Tja. Ja,
wir werden es sehen.
Kernsanierung.
Ein Podcast zu Paarung und Nestbau.
Mit Antje und
Jens. Tada.
Ja, tada. So. Haben wir heute mal andersrum gelesen. Das ist auch mal schön.
Ja, willkommen in unserem Leben.
Ja.
Gut, also es hat schon seinen Grund, warum das jetzt hier alles so seine Verzögerung hat. Und die ist, wir hatten eine tolle gemeinsame Reise.
Ja,
vielleicht sollten wir kurz erzählen, wie es zu dieser Abenteuerreise kam.
Ja, magst du erzählen, weil sie ja auch eigentlich durch dich initiiert wurde?
Ja, genau. Also wir haben das, glaube ich, öfter ja schon mal angerissen, dass ich Filmemacher bin. Und es gibt manchmal so Filme, die sind prägend fürs Leben. Und das ist jetzt so einer. Ich drehe einen Film in der Arktis und habe schon 3 Drehetappen hinter mir gehabt in Grönland und Alaska. Und davon immer erzählt von diesen Abenteuern. Und dann hat Antje gesagt...
Auch schon hier in diesem Podcast-Format. Und eine Folge haben wir sogar getrennt aufgenommen. Da warst du gerade auf Grönland.
Stimmt, das war letzten August.
Im Sommer.
Ja.
Also im grönländischen Sommer.
Und jetzt war nochmal ein Winterdreh in Grönland. Und zwar in Nuuk, in der Hauptstadt. Und da hast du gesagt, ach, weißt du was, kann ich nicht vielleicht mitkommen?
Genau, weil ich habe gedacht, wann kommt man schon mal nach Grönland? Also das ist ja jetzt nicht das typische Touristenziel.
Nee, gar nicht.
Gar nicht. Ja. Und wir hatten ja tatsächlich auch in der Vergangenheit überlegt, ob ich bei den anderen Reisen schon mitkomme. Aber das war mir dann tatsächlich doch irgendwie zu viel des Abenteuers. Also als ihr das erste Mal im Sommer nach Grönland geflogen seid, da seid ihr ja nicht in die Hauptstadt Nuuk geflogen, sondern nach diesem Ort, den ich nicht aussprechen kann.
Itukotormit.
Genau. Itu.
Ja.
Dings. Und der ist ja wirklich irgendwo im Nirgendwo. Und dann habt ihr dieses Abenteuer mit dem Helikopter erlebt, seid da auf dem Gletscher geflogen, da gab es Eisbären und sowas alles. Und da habe ich gedacht, nee, also das ist mir zu abenteuerlich.
Ja, und das war jetzt Abenteuerleid, weil Nuuk ist die Hauptstadt mit 17.000 Einwohnern.
Also na, so 18.000. Du hast gesagt am Anfang, Nuuk hat 180.000 Einwohner.
Ja, da habe ich irgendwie eine Null aus Versehen zu viel
reingehängt. Ja, hast du dich ein bisschen verschätzt.
Aber es ist die Hauptstadt. Das heißt, es gibt schöne Cafés. Und ja, es ist ein bisschen wie, wenn man in den Prenzlauer Berg fährt. Naja, nur mit ganz viel Eis.
Ja, auch nicht ganz vergleichbar. Es ist eher so eine Mischung aus Lötz und Greifswald. Nur mit ganz viel Eis.
ja, das hast du nicht schlecht gesagt. Ja,
ja, finde ich schon, ne?
Ja, und nur falls das jetzt irgendwie ein Förderer hört oder der irgendwie der Redakteur vom NDR oder so. Also natürlich haben wir diesen Teil der Reise, also deinen privat bezahlt. Das ist
absolut
klar.
Dass
das
na
nicht,
klar.
Dass das jetzt nicht die Filmfirma bezahlt hat.
Nein.
Aber wir hatten uns überlegt, es ist schon für uns als Paar etwas Tolles, wenn wir dieses Erlebnis einmal gemeinsam teilen können und später davon zusammen erzählen können.
Und tatsächlich bin ich ja auch beauftragt. Ich trage ja auch einen kleinen Teil dazu bei, zu dem Dokumentarfilm. Und ich habe gedacht, das ist schon auch schön. Also ich mache so Zeichnungen, die
Animationen,
kleine Minisequenzen. Und habe schon gedacht, dass es ganz sinnvoll sein kann, gerade für die Landschaften zu zeichnen, dass man da mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie das ist. Und von daher habe ich gedacht, nutze ich wirklich die Gunst der Stunde und hänge mich an euch dran. Und das war auch ganz gut. Ich war dann auch Handdouble. Also ich war dann auch irgendwie ganz günstig für euch, ne? Ich habe immer dafür gesorgt, dass was Warmes zu essen auf den Tisch kam.
Ja, du hast dann gekocht für uns. So warst die gute Seele.
Ja, so wie die eine Protagonistin, die historische Protagonistin, die auch mit irgendwie ursprünglich nur auf die so viel darf ich vielleicht spoilern an dieser Stelle, weil das ja eine bekannte Persönlichkeit ist oder dann noch bekannter wird. Aber die ist ursprünglich mit auf eine Expedition gekommen. Eigentlich war sie angestellt zum Kochen und zum Nähen. Am Ende war sie die Einzige, die das ganze Ding überlebt hat, ja. So. In unserem Fall ist gut gegangen. Wir haben alle überlebt, wir sind alle wieder da.
Ja, es war ja auch ziemlich kalt da. Also minus 20 Grad gefühlt. Vielleicht minus 30 sogar, weil der Wind so eisig war. Das war wirklich, es war gar nicht mal die Temperatur an sich, sondern dieser Eiswind, wo du das Gefühl hast, dir wird immer so eiskalter Sand ins Gesicht geworfen. Das war schon hart.
Das war total hart und ich habe dich und Susanna da sehr bewundert.
Susanna ist unsere Kamerafrau.
Ja, wie ihr das so stoisch irgendwie ausgehalten habt. Ich war ja, wie gesagt, auch so ein bisschen involviert und weiß noch, wie wir gleich am ersten Tag, es war der kälteste Tag unserer Reise, aber auch total schöner Sonnenschein. Mhm. Und da musste ich dann so eine Stunde rumsitzen in der Eislandschaft und so Bücher in die Kamera halten.
Du warst Handmodel.
Handmodel. Und ich hatte noch ganz am Anfang, ich war ja schon mal bei einem Filmprojekt bei dir Handmodel. Mhm. Damals war ich die legendäre Bockwursttrude.
Ja, Bockwursttrude.
Und das war komfortabel in so einem kleinen Studio. Und ich hatte meine Hände schön rot, Fingernägel rot lackiert und alles schön gemacht. Und ich weiß noch, weil du sagtest, ich soll Handmodel sein, wie ich irgendwie auch meine Fingernägel lackieren wollte, bin ich als nicht dazu gekommen. Und naja, auf jeden Fall saß ich in der Kälte und habe dann festgestellt, ich kann hier 0,0 Sekunden das Buch mit ohne Handschuhe in die Kamera halten. Also ich mit nackten Händen geht nicht. Geht keine Sekunde.
Ja.
Also habe ich dann, und dann habe ich auch irgendwie 3 Sekunden später festgestellt, auch die dünnen Handschuhe funktionieren hier nicht. Ich muss die dicken Handschuhe anziehen. Also ja, habe ich mit klobigen Fingern. Also
oder solltest du ein Buch blättern?
Ja, genau,
ein Buch. Blätter mal ein Buch mit dicken Handschuhen bei minus 25 Grad.
Oh Gott, oh also Gott. Da mussten wir irgendwie kreative Lösungen finden. Haben wir auch hingekriegt. Auf jeden Fall, ich saß eine Stunde lang in der Kälte und dann war ich durch mit dem Thema für den Tag, ne?
Ja, du bist dann abends ins Bett gefallen wie tot, während Susanna und ich, wir haben uns nochmal hochgequält um Mitternacht, weil unser Aurora-Radar vorausgesagt hat, dass
Nordlichter
zu sehen sein werden. Und dann haben wir auf den Balkon geguckt und haben ein bisschen Nordlichter gesehen und haben gedacht, oh ja, wollen wir jetzt nochmal in die Kälte. Mhm. Aber man muss dazu sagen, also wenn man Nordlichter filmen will, dann sind das Langzeitbeobachtungen. Das heißt, die Kamera läuft und man steht eine Stunde in dieser Kälte rum. Ne? Aber wir haben uns hochgequält, wir sind raus und wir haben dann tatsächlich wunderschöne Nordlichter gesehen. Und dann habe ich gedacht, Mist, hätte ich Antje jetzt aufwecken müssen, weil du wolltest auch gerne Nordlichter sehen. Aber du bist auch zugleich sehr entschieden ins Bett gegangen, hast gesagt, so, ich bin jetzt durch mit dem Tag.
Ich kann nicht mehr, ich war fertig.
Ja, genau.
Und dann habe ich dich gebeten, bitte weck mich doch das nächste Mal, wenn Nordlichter sind. Ich möchte mitkommen. Und dann war es so, dann gab es noch einen Abend später auch nochmal Nordlichter. Ansonsten war das Wetter dann zu schlecht den Rest der Zeit. Und dann wart ihr beide aber irgendwie durch mit dem Thema und wart nicht mehr so ganz motiviert, rauszugehen.
Ja, ich glaube, das war der Tag, da haben wir draußen gedreht mit Paninguak. Kann das sein, dass das der Tag war?
Ja, genau. da wart ihr dann nämlich total durchgefroren.
Da haben wir 3 Stunden in der Kälte da draußen gedreht, im Schneesturm. Ich meine, das sieht auch so aus. Also die Bilder sind wirklich toll. Deswegen will man da hin. Das sieht eben nicht aus wie Hiddensee. Das sieht wirklich aus wie ganz hoch im Norden, Eis und Schnee. Aber du bist dann auch durch irgendwie mit dem Tag, ne?
Ja. Und ich war ja total beeindruckt, Leute sind da ja auch einfach gejoggt, ne? Bei minus 20 Grad. Also gut, den Jogger, den ich an dem Tag gesehen hatte, der hatte dann auch so eine Maske auf, also die so über Mund und Nase ging. Aber der hatte ganz normale, dünne Joggingklamotten, so wie ich sie anhabe, wenn ich joggen gehe. Und auch keine besonderen Schuhe. Ich weiß, ich bin ja die ganze Zeit gefühlt da auch nur durch die Gegend geschlittert, weil es so arschglatt war. Das ist sowieso was, wo ich war wirklich beeindruckt davon, wie und wo Menschen leben können, ja?
Ja, absolut.
Und dann habe ich mir auch die ganze Zeit Gedanken gemacht, also jetzt ist ja relativ komfortabel, also jetzt haben die da hier beheizte Räume, wir hatten Fußbodenheizung, wir hatten eine hyperschicke, moderne Airbnb-Wohnung da mit tollem Blick über den Fjord. Und dann habe ich aber gedacht, ey, wie sind eigentlich Menschen auf die Schnapsidee gekommen, irgendwie da oben im ewigen Eis zu wohnen?
Ja.
Also vor Jahrtausenden ja gefühlt ja schon. Vor ein paar tausend Jahren sind ja da schon die ersten Siedler hin, ne?
Ja.
Also die ersten Inuit.
Die Inuit, Stämme. Ja. Ich weiß ja, zehntausende Jahre.
Darf man noch Stämme sagen? Ich weiß mal nicht, was man sagt.
Na, es ist schon nicht mehr ganz korrekt. Menschen? Also im Englischen heißt es noch Tribes, aber die deutsche Übersetzung ist nicht mehr. Ich würde eher Gemeinschaften sagen.
Okay, die ersten Inuit-Gemeinschaften damals haben dann da irgendwie gewohnt.
Also ja.
Gelebt, sagen wir mal, gelebt.
Ja, das ist schon krass. Was mich aber beeindruckt hat, ist, Nuuk ist eine sehr moderne Stadt. Also du hast ein paar Altbauten, die so aussehen, wie man sich das vorstellt, irgendwie so, ne, so eine Siedlerhäuser oder so. Aber im Grunde sind das alles mehr oder weniger Neubauten und die sind wirklich schön. Also wie vielfältig der Wohnungsbau da ist, und du siehst auch überall Kräne. Es wird überall gebaut, ne? Und das ist ja jetzt so ein bisschen Thema auch in unserem Podcast, ne? Die Probleme jetzt gerade hier in Deutschland. Hab gerade gestern erst wieder in meiner Nachrichten-App gelesen, dass uns im Sommer nochmal eine Baukrise erwartet, dass einfach zu wenig saniert wird, ne?
So insgesamt meinst du jetzt?
Insgesamt, in Deutschland, in Deutschland, ne? Und du kommst da hin und du siehst überall Kräne stehen, ja?
Ja, das ist richtig.
Also da ist wirklich, da läuft was anders als hier bei uns, ne?
Ich hatte irgendwie dann im Internet recherchiert, weil ich wirklich beeindruckt war und dachte so, wow, warum wird hier so viel gebaut? Also da ist wirklich der Plan, aktuell sind es knapp 18.000 Einwohner, bis 2030 bauen die Wohnungen, sodass da 30.000 Menschen leben können, also fast eine Verdopplung. Und ich hatte mich auch mit eurem Tonmann ein bisschen unterhalten, Angu, der in Wahrheit auch anders heißt, aber das ist ein Spitzname.
Der Name ist noch komplizierter, Angu,
ja. Genau. Und der sagte, vor ein paar Jahren noch waren halt immer noch so 5.000, 6.000 Menschen da. Und das entwickelt sich halt gerade total rasant. Und ich fand es sehr beeindruckend irgendwie, wie die damit so umgehen.
Also es ist auch eine Nation im Aufwind.
Ja, da irgendwie schon.
Die lösen sich jetzt auch vom Schatten der Kolonialzeit. Also ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Grönland auch unabhängig ist von Dänemark.
Meinst du?
Das liegt in der Luft. Das liegt in der Luft.
Naja, du bist jetzt ja auch näher dran. Ihr hattet ja da Interviews geführt und so weiter und so weiter. Also das habe ich jetzt ja in dem Zuge nicht so mitbekommen. Aber ich fand es, wie gesagt, spannend. Aber es ist eben wirklich auch eine unwirtliche, also für mich unwirtliche und unvorstellbare Gegend, da länger zu leben. Ich hatte mich auch mit einer eurer Protagonistinnen unterhalten, die aktuell dort lehrt, also die an der Universität arbeitet.
Mit Silke.
Ja, ja, genau. Mhm. Die ist seit 5 Jahren da. Und die dann schon sagt, also, und die hat auch schon an irren Orten gelebt, in Patagonien, also den Rest habe ich schon wieder vergessen. Aber es waren so ähnlich unwirtliche Orte wie jetzt da in Grönland. Also für mich, ne, unwirtlich ist ja wie gesagt total modern da. Aber fand ich irgendwie spannend und beeindruckend. Und dann habe ich auch nochmal wirklich darüber nachgedacht, das ist schon krass, wo und wie wir Menschen so leben können, ne?
Apropos, wo wir Menschen so leben können. Ich habe auch so dran gedacht, wo habe ich schon mal so gelebt? Und ich weiß ja nicht, ich weiß, wo du schon mal gelebt hast, aber wir können ja mal darüber sprechen. Meine erste Wohnung war im Prenzlauer Berg in einem verschimmelten Hinterhaus. Und es war für mich eine ganz große Freiheit. Obwohl diese Wohnung mit heutigem Maßstab gemessen eigentlich null Komfort hatte, ne? Also die Toilette war ein halbes Stockwerk tiefer, man musste die mit dem Nachbarn teilen.
War das ungefähr so ein Standard wie unser Haus, als wir es gekauft haben?
Ja, wirklich. Also Toilette geteilt mit anderen Haushalten. Und,
also nur, dass damals und, alles funktionstüchtig und, war.
Naja, natürlich. Aber der Nachbar hat immer auch daneben gepullert oder so, ja. Mhm. Es gab keine richtige Dusche. Stattdessen war so eine Art Ersatzdusche in die Küche gestellt. Die hatte unten so einen Wassertank und der hat so 3 bis 4 Minuten gehalten. Und dann kam schlagartig kaltes Wasser. Also das war schon irgendwie, also krass mit heutigen Maßstäben. Und überall war quasi der Schimmel in der Wand, wenn du so willst. Ne? Und es hat immer gerochen nach so einer Mischung aus Schimmel, Vergangenheit und Braunkohle. Weil wir haben natürlich einen Ofen geheizt mit Braunkohle. Aber, also für mich war das die Freiheit, weil das war meine erste Wohnung, die ich mit meiner damaligen Freundin geteilt habe und wir konnten machen, was wir wollten. Und das kommt noch dazu, es war also diese Zeit im Prenzlauer Berg, als da so die Avantgarde aufblühte, Anfang der 80er Jahre. Und es so ein bisschen so eine intellektuelle Gegenbewegung gab zu dem, was in der DDR so vordiktiert wurde, wie man zu leben hatte. Es war einfach eine echt schöne Zeit. Insofern ist das relativ, finde ich, wie man wohnt. Und wie man sich fühlt da, wenn man dann da wohnt.
Es war ja, ich sag mal so, aber du hattest die Wahl, ne? Also du hattest ja auch die Wahl, in also zwar beschränkt, aber durchaus auch in anderen Verhältnissen zu wohnen, bei deinen Eltern in einer, irgendwie in einer Platte, ne?
Also ja, einer, ich kam aus verschiedenen Arten von Platten. Ich hatte vorher in verschiedenen Arten von Platten gewohnt und wollte das auf keinen Fall mehr.
Ja, und ich überlege gerade, ich hatte letztens so ein berührendes Gespräch mit einer Jugendlichen von mir, die in geflüchtet ist zusammen mit ihrer Familie und die jetzt ja da, wo ich arbeite, in einer geflüchteten Unterkunft leben, also in einer Platte. Und ich war da mal zu Besuch und also ich finde das halt sehr eindringlich, da in diese Räumlichkeiten reinzukommen, weil das für mich also auch ein Lebensort ist, wo ich persönlich es nur sehr schwer aushalten könnte, ist einfach nicht schön. Ne? Also, und das ist ja auch vorgegeben. Also wenn du, klar, verstehe ich auch, ne? Wenn man geflüchtet ist, dann kannst du jetzt nicht erwarten, dass du gleich irgendwie hier die riesen Luxusverhältnisse hast und die größte Freiheit, sondern es wird ja dann erstmal geschaut, aus welchen Gründen bist du hierher geflüchtet und so weiter und so weiter und so weiter. Alles kein einfaches Thema, gar keine Frage. Und dann habe ich aber aus so Neugier, oder ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, über drei Kapriolen sind wir dann bei dem Thema gelandet, dass ich sie so ein bisschen befragt habe, wo kommst du denn her und wie hast du da gelebt, wo du herkommst? Vielleicht kann ich es, also ich will es auch ein bisschen anonymisiert machen, um die Jugendliche, um die es geht, da auch zu schützen. Vielleicht kann ich es mehr so allgemein sagen, ohne jetzt konkret die Länder zu benennen, wo sie herkommt. Aber es war auf jeden Fall so, sie kommt ursprünglich aus einem Land oder ist in einem Land geboren, wo sie aber niemals den Pass besessen hat. Also sie hat sozusagen ein Herkunftsland durch ihre Eltern und die Eltern sind schon geflüchtet in einen Anrainerstaat. Und da ist sie zur Welt gekommen und war aber im Grunde ihr Leben lang nirgendwo verwurzelt. Und sie hat da gelebt mit ihrer ganzen Familie in einem Zimmer, kollektiv.
Mit wie vielen Leuten ungefähr?
Verhältnismäßig wenig, 5 Personen.
In einem Zimmer?
In 5. einem Zimmer. Hm. 5 Personen in einem Zimmer. Es gab nur eine kleine Kochnische. Eigentlich wurde hauptsächlich im Hof gekocht, also es gab dann auch einen Hof. Im Hof gekocht und da war auch so über den Hof so eine Toilette, also ein Plumpsklo. Und es gab in dem Zimmer oder an dem Zimmer noch dran so eine Art Badezimmer, aber eben ohne Toilette, sondern Waschgelegenheit. Und da haben sie halt gelebt als komplette Familie.
Und wie leben sie jetzt hier in Deutschland?
Genau, und vielleicht möchte ich aber auch noch kurz erwähnen, also um sich das Leben überhaupt finanzieren zu können, also die Schule dort, der Schulbesuch kostet dort Geld. Das heißt, die Familie konnte es sich nur leisten und es sind in der Familie hauptsächlich Töchter gewesen und die Töchter sind in dem Land einfach nicht so viel wert. So, das ist die Kultur. Und es war dann so, dass die Schule dann so teuer war, dass sie im Grunde nach der Grundschule nicht mehr die Mittel hatten, dass sie weiter zur Schule gehen durften. Das heißt, dann musste das Mädchen anfangen zu arbeiten und musste auch ihren Teil dazu beitragen, damit dieser Lebensstandard überhaupt auch gehalten werden kann. Also musste die Familie mit ernähren. Hat aber da, also Gender Pay Gap, olé, also Kinderarbeit und Gender Pay Gap, hat nur die Hälfte von dem verdient, was ein Junge verdient hat, mit dem sie da auch gearbeitet hat. Also der Junge hat die gleiche Arbeit gemacht, sie hat die Hälfte von dem verdient. Und jetzt ist es hier so, in Deutschland in der geflüchteten Unterkunft haben sie eine Wohnung, die, ach so, und Möbel können sich da nur die Reichen leisten. Also sie hatten keine Möbel, kein Bett, kein nichts, es gab nur Teppiche.
Ja, krass.
Wir haben auf dem nackten Boden gelebt. Genau, und hier ist es jetzt so, die Wohnung ist sehr spartanisch eingerichtet, aber es gibt ein paar Möbel, es gibt Betten, jeder hat sein eigenes Bett. Und es gibt zumindest mal mehrere Zimmer. Das heißt, ja, sie schlafen alle weiterhin in einem Schlafzimmer. Der Familienvater ist zwischenzeitlich verstorben. Der lebt halt gar nicht mehr. Tatsächlich gar nicht zum Nachteil der Familie, aber da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber es ist so, sie sind dann hier, haben mehrere Zimmer, haben quasi Möbel. Und das ist schon gemessen an dem, was sie ihr Leben lang kannte, ist das hier schon in Anführungsstrichen das Beste. So High Standard. Aber das ist für unsere Verhältnisse, ne, also aus meiner Sicht, aus meiner privilegierten Sicht tatsächlich dann, ist das ja bei uns am Rande der Gesellschaft oder eher am unteren Ende der Gesellschaft. Ne? Schon alles krass. Also,
naja, alles ja. krass. Und wenn ich jetzt überlege, wenn es uns gelingt, unseren Traum vom Fachwerkhaus zu verwirklichen, dann sind wir wirklich privilegiert. Da leben wir dann auf, ich weiß nicht, über 100 Quadratmetern. Ich glaube, wenn man das Dachgeschoss mitnimmt, sind 200. Wahnsinn.
Ja, knapp unter 200, ja. Mhm. Und da leben wir zu zweit.
Ja, allerdings, wir sind noch nicht da.
Nein.
Und der Weg ist gepflastert mit vielen Nadelöhren.
Nadelöhrsituation.
Nadelöhren, genau. Und wir haben diese Woche mal wieder so eins gehabt. Und dazu haben wir eine Alltagssituation aufgenommen. Wollen wir die mal reinhören?
Die Nadelöhrsituation mit,
ja.
mit ja. der Präsentation?
Ja.
Mhm. Hören wir mal rein. Ist das feucht? Ups. Jens, ist
Wie?
Die Bank feucht?
Ich dachte, ist das feucht? Worauf bezieht sich das? Nein, die Bank ist...
Trocken?
Ja.
Ja. Aber weißt du, also erstens knackt die Bank und zweitens...
Ja, Banken knacken. Bänke knacken.
Bänke, daher kommt das Wort Panzerknacker auch.
Ja, genau, genau.
Mir fällt gerade auf, du hast sie ja vor ein paar Jahren mal renoviert. Und irgendwie sieht man jetzt schon, dass der... Zahn.
Ich weiß, aber was soll ich noch alles machen?
Ja. Eines Tages können wir sie mal wieder herrichten lassen.
Ja. Setz dich jetzt und genieß deinen Kaffee.
Ja, ich wollte damit nur sagen, jetzt sitzen wir wie so ein altes Ehepaar auf einer. Was?
Ja, nichts. Die Bank hat so RIP gemacht.
Hat ausgehalten. Das hast du gebaut, ja. Jens. Wenn es kracht, noch einen Meter.
Ja, ich hole das hier mal ein bisschen ran.
Ja. So, und jetzt sitzen wir wie ein altes Ehepaar auf der Bank.
Ach, draußen mit Kaffee.
Ja. Draußen im Sonnenschein. Wobei der Sonnenschein ist jetzt schon weg.
Der Sonnenschein ist relativ. Aber man könnte fast denken, es ist Frühling, wenn nicht da die Wiese überschwemmt wäre von der Peene.
Ja.
Und weißt du was? Ich war gerade im Haus und wollte Wasser ablassen. Da muss ich auch mal Wasser ablassen da unten, weil es überschwemmt ist im Keller. Und es war so hoch, dass es mir oben in die Stiefel reingelaufen ist.
Mm.
Das ist alles, was du dazu sagst? Das war voll eklig.
Ich musste gerade an die Geschichte mit dem Maulwurf denken.
Den man auf den Kopf gemacht hatte?
Nein, der Maulwurf, der mal bei uns im Keller ertrunken ist.
Ach so, der
und
tote Maulwurf.
Wo du noch keine Gummistiefel hattest,
ja.
Und dann da barfuß unten reingedapert bist irgendwie. Nee, mit meinen Jogging-Turnschuhen.
Ja, oh Gott, mit deinen, ja. Oh, was
weil
wir
du
schon
dachtest,
alles durchhaben.
Weil du dachtest, es sind deine Turnschuhe.
Ja,
und
dann
das
dachte
ist
ich,
dir zwei, dreimal passiert.
Und dann dachte ich, Mann, sind die eng. Und wieso haben die einen rosanen Rand?
Ja, weil deine haben nämlich einen neongelben Rand.
Ja.
Also.
So, es ist jetzt ein bisschen hier wie die Ruhe nach dem Sturm.
Ja, wir sitzen nämlich hier draußen.
Und wir hatten eine heftige Woche hinter uns.
Ja.
Mit einem.
Wochen hinter uns.
Mit einem ganz wichtigen.
Aber mit einem Klimax in der letzten Woche.
Klimax. Climax, wie der Deutsche dazu sagt.
Climax.
Ein Climax. Ja, wir hatten eine Präsentation. Willst du davon erzählen?
Ja, ich kann ja mal anfangen und du kannst ergänzen.
Mhm.
So wie wir es auch in der Präsentation gemacht haben, nur andersrum. Da hast du angefangen und ich habe ergänzt.
Mhm.
Genau, wir waren noch mal eingeladen oder hatten noch mal drum gebeten, dass wir unser Hausprojekt vor den Stadtvertretern noch mal vorstellen dürften. Denn wir haben ja im Rahmen der Städtebauförderung eine Fördersumme für unser Hausprojekt bekommen, weil unser Haus nicht nur denkmalgeschützt ist und ortsbildprägend, sondern weil wir einen Teil unseres Hauses für die Öffentlichkeit zugänglich machen wollen.
Mhm.
Und das Ganze auch noch so ein paar wirtschaftliche Faktoren hat. Also bla 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 bla. Auf jeden Fall passt unser ganzes Gesamtvorhaben in städtebauliche Förderprojekte. Das ist wunderbar.
Ja.
Nur das macht ja unser ganzes Vorhaben weiterhin möglich, seitdem irgendwelche Kriege ausgebrochen sind, irgendwelche Baukosten explodiert sind, die Inflation irgendwie da ist und dadurch irgendwelche Kredite sehr teuer geworden sind und dadurch ja die ganze Baubranche, mein neuestes Lieblingswort ist Klabäuster, geht.
Okay.
Also es ein bisschen durcheinander gewirbelt wird.
Ja.
So.
Und man muss dazu sagen, diese Förderung beträgt bis zu 50%. Also das ist wirklich großzügig.
Ja. Und nur so ist es machbar. Und was eben nicht machbar war bisher, ist, dass bisher der Beschluss lautete, dass wir diese Fördersumme erst ganz am Ende, wenn alles erledigt ist, abrufen können. Dadurch, dass die Baukosten so explodiert sind bei unserem Projektvorhaben, haben wir das mal durchrechnen lassen, ist eine sogenannte Zwischenfinanzierung oder Vorfinanzierung einfach bei uns nicht drin. Und da haben wir quasi nochmal erbeten, ob wir gemeinsam mit allen, sage ich mal, Projektpartnern, ne, so würde ich sehen, nochmal irgendwie uns zusammensetzen können und gucken können, ob es nicht doch noch irgendwie andere Lösungsmöglichkeiten gibt. Und dafür waren wir jetzt bei den Stadtvertretern, um denen nochmal unser Projekt persönlich vorzustellen und um quasi von Seiten der Stadtvertreter die zu bitten, haben sie Ideen, haben sie Möglichkeiten, dass wir nochmal gemeinsam ins Gespräch kommen, um zu schauen, was gibt es da für Lösungsansätze. Und das haben wir jetzt gemacht und jetzt gilt es zu warten, denn ja. Genau, wir haben das jetzt vorgestellt und dann wurde in einem nicht öffentlichen Teil, haben die Stadtvertreter da quasi beraten, unabhängig. Und jetzt müssen wir schauen,
ja, wie das Ergebnis aussieht. Ja, das ist ein bisschen eine komische Situation, weil wir wissen ja, die Entscheidung ist schon gefallen, aber wir kennen das.
Also grundsätzlich.
Ach so. Ja, aber wir kennen das Ergebnis nicht.
Nee, genau.
Und das ist ein bisschen so, wie wenn man unter dem Weihnachtsbaum sitzt, das Paket in der Hand hat, aber es noch nicht aufmachen darf, weil noch irgendeiner ein Lied singt.
Nee, das find ich nicht ganz passend. Das ist mehr so, ich habe eher das Gefühl, wie nach einer Mathe-Klausur, auf die ich mich richtig gut vorbereite, also meiner Meinung nach richtig gut vorbereitet habe. Und wo man dann hinterher rausgeht und einfach nicht weiß, hat es jetzt gereicht? Also hat die Leistung gereicht um eine 1 plus mit Sternchen oder eine 5?
Wobei ich ja finde, wir haben unser Projekt wirklich gut dargestellt.
Das glaube ich auch, aber
also,
ob es reicht?
Genau. Nee, es ist so, ich kenne das auch von der Schule noch, ich hatte manchmal von meiner Selbstdarstellung ein sehr, sehr gutes Gefühl.
Ja, in deiner Selbstwahrnehmung auch.
Und dann war es eine 4 plus.
Ja, aber bei mir, die mir geht sogar noch mehr. Ich habe gedacht, ich habe mindestens eine 2, vor allen Dingen war es immer ein Physik und Mathe. Mhm. Und dann kriegte ich eine 5 zurück. Und von daher bin ich jetzt natürlich ein bisschen unsicher, weil obwohl ich jetzt so viele Jahre Lebenserfahrung habe, fühle ich mich gerade genau so, wo ich denke, eigentlich bin ich schon davon überzeugt, dass wir beide das ganz gut gemacht haben. Mhm. Also wir haben unser Bestes gegeben, sage ich mal. Aber ob es jetzt reicht und ob es eine 2 wird oder eine 5, das kann ich gar nicht einschätzen.
Nein.
Ich wage es auch gar nicht einzuschätzen, weil ich will mich natürlich auch selbst schützen vor der möglichen Enttäuschung, falls das nicht klappt.
Nee, wir haben jetzt auch innerlich gesagt, also dadurch, dass wir überzeugt sind, dass wir unser Bestes gegeben haben, nehmen wir jetzt auch sozusagen demütig das Ergebnis an.
Ja.
Das ist jetzt so ein Nadelöhr, wo wir durch
mal
müssen.
Mal wieder.
Irgendwie ist der ganze Weg ist gespickt von Nadelöhren, wo man durch muss. Ja. Und das ist jetzt wieder so eins. Ne? Und entweder wir haben es geschafft oder wir haben es nicht geschafft. Aber ich glaube, was wir sagen können, ist, wir haben unser Bestes gegeben. Und wenn das jetzt nicht gereicht hat, dann hat es nicht gereicht. Dann
ich finde übrigens,
ist das so.
Fällt mir gerade so ein, bei Nadelöhr-Situationen, die sich so durchs Leben ziehen.
Ja.
Ich finde es ja irgendwie gemein vom Leben, dass es dann so konstruiert ist, dass man mit den Jahren ja dazu neigt, immer ein bisschen dicklicher zu werden. Das heißt, man kommt irgendwie auch noch schwieriger durch die Nadelöhr-Situation durch.
Ja, stimmt. Das ist wie in diesen Reels, die es so gibt von Katzen. Kennst du das? Wo so Leute mit Katzen so Tests machen, wo die durch immer engere Katzenklappen durch müssen und die Katze ist immer mehr verblüfft, wie es immer enger wird und zwängt sich so durch und irgendwann geht es nicht mehr. Aber intelligente Katzen finden dann einen anderen Weg. Die springen dann rüber übers Hindernis oder so, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob wir zu den intelligenten Katzen gehören.
Das weiß ich auch nicht.
Also, wir werden es rausfinden.
Du redest immer von deinen Nadelöhr-Situationen und denkst immer, dass du dich da durchpressen musst. Ne?
Und eigentlich muss man nur links vorbeigehen und alles ist gut.
Ja, genau. Ich glaube, da kommt dann unsere unterschiedliche Strategie zum Tragen. Denn das ist ja bei dir tatsächlich so gegeben. Du hast diese Nibelungentreue und der Weg, den du einmal eingeschlagen hast, den gehst du sehr geradlinig und marschierst.
Ich bin auch flexibel.
Aber
ergebnisorientiert.
Genau. Und manchmal dauert es ein bisschen. Also du bist dann schon irgendwie durch drei Nadelöhre, hast dich schon durch drei Nadelöhre durchgequält und dann kommt schon wieder eins und du denkst, oh, da muss ich jetzt auch noch durch, muss ich mich noch schlanker machen.
Und dann sagst du, was machst du denn da? Die Richtung ist doch hier lang.
Genau, ich weiß doch den Weg.
Und dann denke ich, oh, hättest du das nicht mal früher sagen können, zwei Nadelöhre früher.
Wahrscheinlich, weil Frauen, das ist wie mit Wegorientierung, also nach dem Weg fragen. Frauen sind schon viel eher bereit, nach dem Weg zu fragen, während Männer immer noch dreimal im Kreis sahen.
Männer wissen einfach Bescheid.
Die wissen einfach den Weg.
Und wenn es dann falsch war, denkt man, Mist.
Und dann kommt wieder der berühmte Spruch, wer hat immer recht? Und dann hat man miese Stimmung im Auto.
Genau.
Ja, so ist das mit Nadelöhrsituationen und Wegbeschreibungen.
Wir hatten da ein lustiges Erlebnis in Nuuk. Wollen wir das an der Stelle erzählen? Das passt hierher.
Ja, das passt.
Also wir waren am Ende der Reise auf dem Weg zum Flughafen. Und was in Nuuk ganz seltsam ist, ist erstens, es gibt keine Wegausschilderung. Man würde ja erwarten, dass irgendwo groß steht Flughafen mit so einem abgebildeten Flugzeug. Nee, ist nicht. Gibt's nicht. So ein Piktogramm. Ist nicht. Das zweite ist, was macht man dann? Man guckt bei Google Maps. Und Google Maps ist in Nuuk ganz schlecht, also weil das da irgendwie noch nicht so richtig
ist, so ein weißer Fleck wie
gemacht
auf der Landkarte.
Ja, es gibt schon Wege, aber naja.
Also die Landkarte, hast du meinen super Witz begriffen?
Sag nochmal.
Der weiße Fleck auf der Landkarte.
Ah.
Weil das ist ja auf physischen Landkarten ist es weiß.
Sehr
wegen
witzig.
Schnee.
Genau, ja. Na jedenfalls, also wir haben versucht, uns mit Google Map durchzuwursteln und waren etwas unter Zeitdruck und fanden aber schon, dass uns das in eine seltsame Gegend geführt hat.
Das Google Maps, das Navi.
Mhm. Und mit Mal war da ein Schlagbaum. Und während wir noch nachdenken, ja, und kann das jetzt der Weg
rote
sein?
Rote Lichter blinken an der Schranke.
Ja, und während wir noch nachdenken, geht die Schranke hoch.
Und du fährst durch,
und
weil
wir
du
denken,
bist gefahren.
Na gut, dann ist das hier so. Dann geht das hier eben durch so eine Schranke. Gut, also wir fahren rein.
Wobei Susanna sagte, ich glaube, das ist hier das Gefängnis.
Ja, und so war es. Wir waren im Gefängnis. Wir waren ins Gefängnis gefahren. Und dann dachten wir, wir müssen wieder raus. Wir müssen wieder raus. Mal sehen, ob die uns hier rauslassen. Also ich drehe das Auto um. Und was soll ich sagen? Die Schranke lässt uns auch wieder raus.
Ja, ich möchte dazu ergänzen, es war natürlich stockdunkel, weil es ja in Grönland erst sehr, sehr spät hell wird. Also es war gefühlt noch mitten in der Nacht. Wir waren mitten im Nirgendwo. Wir waren kilometerlang über so eine Schotterpiste gefahren, wo nichts war. Rechts und links war nichts. Und dann halt diese blinkenden Lichter an der Schranke. Und wir erinnern uns dunkel, dass es eine ähnliche Situation für den Flughafen gab. Da waren wir auch durch nichts gefahren.
Ja, genau.
Und haben gedacht, ja, da war doch auch was mit Schranke. Aber es sieht nicht so aus. Es sah irgendwie anders aus. Und wie gesagt, wir sind dann da reingefahren. Und es waren aber auch keine Menschen, nichts da. Aber es lag ja auch daran, weil es so früh morgens war.
Naja, jedenfalls hat uns die Schranke auch wieder rausgelassen.
Genau.
Und dann war da glücklicherweise ein Taxifahrer. Und dann haben wir dem so von Scheibe zu gerufen, Airport, Airport. Und er hat gelacht. Also wir waren wahrscheinlich nicht die einzigen weißen Greenhorns,
die mit Google Maps,
ins Gefängnis gefahren sind.
War direkt ins Gefängnis.
Und dann war der so nett und ist vor uns eine ganze Weile hergefahren, bis der Weg dann eindeutig war. Und er wollte nicht mehr Geld, ist dann einfach weggefahren.
Wir hatten
total
auch gar
nett.
Kein Geld. Also weil... Ja. Die Wahrheit ist, also man zahlt ja da in Grönland mit grönländischen Kronen.
Hatten wir gar nicht. Wir haben immer nur mit Karte bezahlt.
Weil man denkt ja, man ist am Arsch der Heide. Ne? Aber irgendwie waren die, was so Zahlungssachen und Internet angeht. Also es gab überall Empfang und man konnte überall bargeldlos bezahlen, selbst in der kleinsten Klitsche.
Also die waren ein bisschen weiter als wir hier in Vorpommern.
Nicht nur in Vorpommern, in Gesamtdeutschland. Auch in Berlin gibt es Läden, wo du nur mit Bar zahlen kannst.
Aber mit Google Maps, da sind sie hinterher.
Ja, da hängen sie hinterher.
Genau. Aber nochmal mit dem Gefängnis, das macht auch Sinn, dass man da so rein und raus kann.
Aus dem Gefängnis,
du kannst ja nicht fliehen. Wo willst du hin? Also das ist ja ein Ort im Nirgendwo, ne? Es gibt ja keine Autobahn, die dich irgendwo hinführt. Du kannst dann den Ort, kannst eigentlich nicht verlassen. Und ich denke mal, die haben dich in 24 Stunden wieder geschnappt. Du kannst dich ja nur irgendwo hinterm Haus verstecken oder so. Und dann schnapp, haben sie dich wieder.
Oder bei Freunden ein Quartier.
Ja, genau.
Ich glaube schon, dass die so ein bisschen also das wird jetzt nicht so einfach so offener Vollzug sein. So ist es
nicht.
Nein,
aber es ist nicht so streng geschützt wie bei uns.
Aber es war
du kannst ja aus dem Ort nicht raus.
Ja, das stimmt.
Es war so ein bisschen wie früher in der DDR, da konntest du aus der DDR nicht raus. Aber hier kannst du ja nicht mal aus dem Ort raus.
Ja.
Das ist eine Kleinstadt, ja. Also 17.000 Einwohner.
Und am Flughafen ja so kennen sie auch jeden. So. Du warst auch im Gefängnis gerade und du kommst hier nicht raus.
Du kommst hier nicht raus.
Bleibst mal schön hier.
So, jetzt sind wir ganz schön abgeschweift, oder?
Ja, das passiert uns ja öfter, Jens. Wir wollten auch mal, wenn wir noch hier draußen sitzen und unser Kaffee kalt wird, wollten wir mal Themen sammeln. Ich habe hier einen schönen Notizblock mitgebracht. Von Antje Köpnick habe ich den gekauft. Ja. Da steht drauf, Kiek mal. Kiek, Annemarie, was ist das Leben schön?
Ja, das ist Plattdeutsch, Niederdeutsch.
Und heißt, schau Annemarie, was ist das Leben schön? Und das Leben ist ja schön.
Und man kriegt diese tollen Sachen, ohne dass wir dafür Geld kriegen, bei www.worthaus.de.
Nee, Wortshaus.
Wortshaus. Da ist noch ein S drin.
Ja, Wortshaus. Weil Worthaus gibt es wahrscheinlich schon.
Ah.
Gut, jetzt habe ich hier
meinen schönen Füller. Du machst jetzt Notizen, die sind geheim, weil darüber reden wir ja im Podcast. Also machen wir jetzt mal aus.
Ach so, ich dachte, wir sammeln gemeinsam hier Themen mit den Hörern.
Das ist doch Quatsch.
Mit den Hörern.
Das ist doch
interaktiv.
Quatsch. Nein.
Interaktives Sammeln.
Die antworten uns doch nicht.
Stimmt. Ja. Also höchstens einen Monat später.
Ja.
Wobei die Wahrheit ist, die Hörer antworten uns in der Regel, sobald sie es hören. Wir antworten dann nur mit vielen Wochen Verzögerung,
ja,
so wie
genau.
Jetzt.
Ja.
Aber es liegt einfach am Leben,
am
Leute.
Am Leben.
Weil das Leben ist zwar schön.
Aber das Leben ist auch Verzögerung.
Und es gibt viel zu tun.
Ja, packen wir es an.
Ja.
Ja, Nadelöhr.
Ja. Das Leben ist ein einziges Nadelöhr.
Also ein System von Nadelöhren.
Ein System von komplexen Nadelöhr-Situationen.
Mhm.
Aber noch mal ganz kurz zurück auf den Gedanken, den ich jetzt zum Schluss hatte, bevor wir dann in den Alltagsschnipsel gestartet sind. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin dann auch immer so hin und her gerissen zwischen dem Gefühl, also, dass ich mich halt wirklich reich beschenkt fühle und wirklich hyperprivilegiert in meiner Gesamtsituation und da auch wirklich eine große Dankbarkeit und Demut für habe. Auf der anderen Seite, ich kämpfe dann auch manchmal mit dem schlechten Gewissen, aber dann denke ich auch immer, aber ich kann ja jetzt auch nicht nichts tun. Ich kann ja auch nicht so sterntalermäßig unterwegs sein und mein letztes Hemd irgendwie weggeben. Das rettet die Welt ja auch nicht. Ne? Also, warte mal, ich weiß gerade nicht, wie ich den Gedanken besser fassen soll, außer ihn vielleicht so ganz platt auszudrücken. Dürfen wir eigentlich so leben, wie wir leben, oder müssen wir uns jetzt die ganze Zeit schlecht fühlen dafür und müssten wir eigentlich alles aufgeben und sagen, im Sinne der globalen Gerechtigkeit sollten wir einen ganz anderen Lebensstandard haben?
Sag mal, poltert hier was?
Die Nachbarn.
Ich finde, wir können insofern ein gutes Gewissen haben, weil wir ja einen Teil des Hauses öffentlich machen wollen und damit auch der Stadt und der Gesellschaft was zurückgeben. Das ist ja Teil unseres Konzepts.
Ja.
Insofern, ich mag das jetzt nicht für andere beantworten, aber für uns würde ich sagen, dass wir zumindest die Verantwortung spüren, also dass dieses Haus, das ja auch ein besonderes Kleinod ist in dieser Stadt, nicht einfach nur unser Privateigentum wird, sondern dass alle auch was davon haben. Und das finde ich erstmal gut. Und das finde ich ist auch ein Motor für mich, das
so zu machen.
So zu machen, ja.
Ist es nicht so, also ich meine, die Utopie hinter dem Kommunismus wäre ja dieser Gedanke, ne? Es gibt diese gerechte Welt, alle haben gleich viel oder wie ist die gerechte Verteilung der Güter und des Platzes und überhaupt allem. Aber es hat ja auch nicht funktioniert, oder?
Ja, da ging es ja auch ein bisschen darum, dass alle gleich viel haben. Und ich finde, das ist der falsche Ansatz. Ich bin der Meinung, alle brauchen gleich viele Chancen.
Mhm.
Und auch wenn du eine Chance mal vertust, weil du zum Beispiel zu jung bist und es noch nicht erkennst oder weil du einen Fehler machst in deinem Leben, dann sollte es eine weitere Chance geben. Und mit denen, die alle Chancen nicht wahrnehmen, finde ich, sollten wir trotzdem solidarisch umgehen, weil es sind alles Menschen und unsere Nachbarn. Und ich möchte gerne in einer Welt leben, die solidarisch ist, auch mit denen es nicht gelingt, die Chancen wahrzunehmen. Aber erstmal ist es wichtig, dass alle die gleichen haben. Und dazu zählt, dass wir die Ressourcen unseres Planeten nicht sinnlos aufbrauchen, sondern dass wir auch in die nächsten Generationen denken. Also jetzt habe ich ein bisschen einen sehr großen Bogen geschlagen vielleicht.
Naja,
irgendwie,
aber das sind die Themen unserer Zeit.
Das sind die Themen unserer Zeit, absolut.
Und eben, wie gesagt, wir sind ja auch mit unserem Hausprojekt schon so, also sind ja nicht unberührt, haben wir ja auch in dem Alltagsschnipsel erwähnt, von diesen ganzen, in Anführungsstrichen, Katastrophen drumherum. Und irgendwie trotzdem sind wir hier gefühlt wie das kleine gallische Dorf, das letzte gallische Dorf. Oder man sagt ja auch nicht umsonst, in Vorpommern hängt die Zeit irgendwie 100 Jahre zurück.
Ja.
Weißt du, wir bauen hier irgendwie unser kleines Häuschen auf und sind voller Glückseligkeit und... Ja, und irgendwie steht das aber in einer großen Ambivalenz zu dem, was vielleicht draußen vor der Tür passiert, ja.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht. Also wenn jetzt der Meeresspiegel wirklich um 9 Meter steigt innerhalb der nächsten 1000 Jahre und die Peene 9 Meter steigt, dann hat sie unser Haus wahrscheinlich trotzdem noch nicht ganz erreicht. Wir müssen nur noch mehr Wasser aus dem Keller rauspumpen.
Ja, gut. Aber das Gute am Fachwerk wäre ja rein theoretisch auch, man könnte es abbauen und an anderer Stelle wieder aufbauen.
Absolut, das geht. Genau. Das haben wir neulich mal in so einer Videobeitrag gesehen. Ja. Ne? Okay,
dann müssen wir das bauen wir es einfach ab. Naja gut, 1000 Jahre leben wir nicht mehr. Oder schon in der nächsten Inkarnation. Mhm. Könnte sein.
Apropos bauen, du hast ein bisschen was gelernt zum Thema hier so Kredite und so.
Ja,
Wovon ich keine Ahnung habe, wo ich auch dankbar bin, dass du dich damit beschäftigst. Mhm. Und das steht hier auf dem Zettel, aber ich kann es nicht ganz lesen. Was ist denn ein Analkredit?
Nee.
Hier steht Analkredit.
Nein, jetzt ist es ein Avalkredit.
Ah, okay. Ich dachte, da wird ja hinten der Kredit.
Ist für den Arsch.
Der für den Arsch ist. Avalkredit. Was soll das sein?
Ja, habe ich jetzt gelernt. Und zwar ging es da auch um die Finanzierung unseres Hauses. Und das ist das, was man, glaube ich, klassisch früher eine Bürgschaft nannte.
Ah, das kenne ich von Schiller. Das habe ich mal gelernt und wieder vergessen. Wobei, ich glaube,
da ging es um was ganz anderes, um eine andere Form von Bürgschaft.
Ach so, okay.
Aber ich weiß nicht um welche, aber nicht um diese Finanzbürgschaft. Aber ein Avalkredit, das habe ich mir von meinem Cousin erklären lassen, weil ich bin ja echt so ein Honky-Tonky. Und ich habe gedacht, bitte erklär mir mal, ich habe das gegoogelt und habe diesen Begriff gelesen und habe gedacht, hey, ich weiß überhaupt nicht, was die damit meinen. Und dann habe ich mir das erklären lassen und er hat mir das sehr schön erklärt, sodass ich das auch verstanden habe. Das ist was, also bei unserem Haus geht es ja um eine sehr große Summe.
Ja, leider.
Ja, und ungefähr die Hälfte dieser Summe können wir selber finanzieren, hoffentlich. Dann auf Holz klopfen. Mhm. 1, 2, 3. Das war ein paar Mal zu oft, Jens.
Ich habe 5-mal geklopft, man kann nicht wissen.
Okay. die Hälfte dieser Summe werden wir halt selbst aufnehmen können und das heißt, das Geld landet auch tatsächlich auf unserem Konto und wir müssen das dann zurückzahlen.
Verbauen, und dann
müssen wir das peu à peu
zurückzahlen. Mit Zinsen.
Und ein Avalkredit oder die klassische Bürgschaft ist dann etwas, da gibt die Bank einem rein theoretisch Geld, also auch da schließt man einen Kreditvertrag ab. Mhm. Aber du kriegst das Geld nicht auf dein Konto, sondern die Bank sagt, wenn irgendwas schief geht, dann treten wir sozusagen als Bürgen ein, dem Geldgeber gegenüber.
Aha, bei dir hat es auf dem Handy Kling gemacht, aber nee, ist egal.
Es war auf meinem iPad. Da ist leider der Ton an.
Macht nichts. Okay, erzähl weiter.
Genau, und das heißt, das ist nur eine Art Sicherheit. Also das heißt, wenn irgendwas schief gehen würde, dann würde in dem Moment, wo was schief geht, die Bank an den Schuldner das Geld auszahlen und dann würde erst der Kredit ausgelöst werden. Das heißt, dann müssten wir diese Summe on top noch an die Bank zurückzahlen.
Ich verstehe. Aber da wollen die auch Geld verhaben, oder?
Natürlich, und zwar auch nicht zu knapp.
Und wollen wir das haben, so ein Wahlkredit?
Das kriegen wir nicht. Also macht keine Bank heutzutage
mehr
so richtig. Weil die Situation gerade so ist, wie sie ist. Also so. Und wir sind ja auch kein Unternehmen oder so. Also wir sind ja eher Privatleute. Ich glaube, ein Avalkredit ist eher was in Richtung Unternehmen geht. Aber in dem Zusammenhang habe ich noch mal was aufgetan, was für unser Hausprojekt und unser perspektivisches Unternehmen, was wir vielleicht gründen, also wir werden ja so eine Art Kleinstunternehmen werden mit unserem regionale Produkteladen, was vielleicht für uns noch mal relevant werden könnte. Denn es gibt Möglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern, also nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, auch bestimmt in anderen Ländern, aber jetzt speziell Mecklenburg-Vorpommern, Wirtschaftsförderung dazu bekommen. Mhm. Und ich habe hier ich muss das selber nochmal googeln, wie es heißt. Man kann sogenanntes Darlehen bekommen der Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern, BMV Darlehen 2. Da geht es um den Förderbereich Existenzgründung und Festigung, Unternehmensfinanzierung. Hm. Und wenn das soweit ist, dann können wir uns da quasi mal beraten lassen.
Wenn wir den Laden dann gründen,
ja. Also beziehungsweise können wir das jetzt parallel schon mal anfangen. Ich habe gedacht, wir sollten das vielleicht nicht auf die ganz lange Bank schieben, denn wenn es jetzt tatsächlich mit unserer Sanierung losgeht, dann ist das auch nicht mehr lange, bis wir dann den Laden einrichten. Und du weißt, wie das prozessmäßig dauert mit diesen ganzen Sachen. Und weil wir auch nicht so stringent das mit aller Kraft und Energie verfolgen können, weil wir einfach auch noch so viele andere Sachen auf dem Zettel haben, habe ich mir überlegt, wir sollten da parallel jetzt schon damit anfangen, dieses Thema weiter zu verfolgen.
Ich muss mich sowieso, bevor das mit dem Laden was wird, auch noch kümmern um so Dinge wie macht man so einen Plan, wie rechnet sich das alles und so. Also da gibt es einen Businessplan, da gibt es, glaube ich, eine Menge zu lernen. Ich muss da mal irgendwie so einen Wirtschaftsförderungskurs Gedöns irgendwie machen. Und weißt du, was mir ein bisschen Sorgen macht bei dem Ganzen? Wir wissen ja noch nicht ganz, was das Sortiment wird, aber ich habe ein bisschen Angst vor Gemüse. Weil ich das nicht so unterscheiden kann. Ja,
du weißt,
da ist mir das als Ossi nicht so gegeben, Gemüse und Obst zu unterscheiden.
Stichwort Einheitsbrei. Da haben wir auch letztens gerade so eine Alltagssituation gehabt. Da können wir eigentlich mal reinhören. Ne?
Da hören wir jetzt mal rein.
So, was hast du für eine Frage, Jens?
Porree heißt das. Das soll ich längst verlieren.
Was du eben schon mit Sellerie verwechselt hast und Frühlingszwiebeln. Weil alles irgendwie in deinen Augen ist.
Ich sehe, dass du das aufnimmst.
Weil wir einen Alltagsschnipsel brauchen. Und ich habe gedacht, das ist ja schon wieder ein Highlight aus unserem Kühlschrank.
Ja.
Highlights aus unserem Kühlschrank. HelloFresh verlangt in seinem Rezept nach einer Porree-Stange. Und erst holst du die Frühlingszwiebeln raus.
Das sieht aber auf der Abbildung sehr ähnlich
aus.
Ja,
es sieht sehr ähnlich aus.
Und hier sind diese länglichen Zwiebeln. Nicht, dass die Leute denken, ich bin doof.
Dann sage ich dir, das sind Frühlingszwiebeln. Ja. Und da ist die Porree-Stange ist noch im Kühlschrank drin. Dann drehe ich mich um und dann sagst du, gefunden. Und ich so, super, hat er gefunden. Dann drehe ich mich wieder zu dir zurück und sehe, du hast den Sellerie, den Stangensellerie.
Ja, aber der sah auch so aus wie auf der Abbildung.
Ja. Jetzt habe ich dir den Porree gegeben.
Aber jetzt, was meinen die mit längst? Also so oder so?
Nein. Schneiden. So ist waagerecht und so ist längs. Also der Längen. Nicht quer.
Gut.
Längs ist ja der Länge nach.
Ja. Dann mache ich das jetzt mal.
Ja, wasch mal den Porree.
Brauche ich nicht, weil ich habe die Außenhaut abgezogen.
Ja, aber da oben und unten könnte immer ein bisschen so Sand dran sein.
Ja, das isst sich mit.
Ja, tränkreinig den mal.
So, jetzt muss ich mich konzentrieren.
Jetzt können wir nicht weiter den Alltag.
Das ist sehr komplex mit dem Kochen.
Gut, dann kochst du weiter und ich mache mir einen Rotwein auf, damit ich das überhaupt überlebe.
Jawohl, weil das ist ein guter Plan.
Es geht ja immer besser mit dem Kochen mit uns, wenn ich noch von der Arbeit nach Hause komme und du hier in Ruhe kochen kannst.
Und wenn du dich nicht ständig einmischst, außer wenn du mir erklärst, was jetzt nun wirklich der Porree ist.
Und stell mir vor, ich wäre nicht da gewesen. Das wäre ein Highlight-Gericht geworden, das sage ich dir. Oh, guck mal, Jens, ich sehe hier gerade, wir haben
die Deckenbeleuchtung
an und schon sieht man Spinnenweben. Die mache ich aber jetzt nicht weg.
Ich auch nicht, ich koche jetzt.
Ich mache mir einen Rotwein auf, Spinnenweben Olé und es ist Sonntagabend. Eigentlich müssen wir den ganzen Podcast aufnehmen. Aber wir haben schon wieder so viel auf dem Zettel, dass ich gerade noch nicht weiß.
Wir müssen das machen. Unsere Hörer erwarten das. Die können gar nicht mehr schlafen ohne unseren Podcast.
Ich kann auch schon nicht mehr schlafen, aber aus anderen Gründen. Na gut, koch du mal weiter. Sieht gut aus, Jens. Du hast dir natürlich das blödeste Messer rausgesucht, aber...
Ja, weil das andere ist eine Abwäsche.
Ach so. Ist schon ein Scheißmesser, ne? Dann hol's doch mal raus. Ich hol's dir raus, komm. Danke. Ich stehe hier gerade so günstig.
Nee, das vorne... Guck mal,
das ist das.
Nee. Ich nehme immer gerne...
Ach, du magst das andere Messer.
Ich ganz vorne rein, damit ich mit einem Griff habe ich das Messer. Es ist immer da.
Kannst du nicht mit dem Messer vor meinem Gesicht rumfuchteln?
Ja,
das macht mich ein bisschen nervös. Das ist aber eigentlich genauso schlecht. Aber ich sag einfach nichts.
Ich liebe dieses Messer.
Es ist von Ikea die Billigversion mit Wellenschliff.
Das hat mir keiner gesagt. Aber ich liebe es.
Aber du liebst es. Na dann. Viel Vergnügen.
Vielen Dank.
Das machst du aber sehr schön.
Ja.
damit blenden wir aus und geben zurück ins Funkhaus.
Ins Maggi-Kochstudio.
Ja, Gemüse ist nicht so mein Ding.
Nicht so deine Stärke.
Also selbst wenn ich Abbildungen sehe, sieht es alles relativ gleich aus. Es sei denn, dass es sich farblich unterscheidet. So.
Ja. Ja, genau. Also Gemüse wird jetzt nicht, oder werden wir vielleicht auch mal haben in unserem Laden?
Von so Erzeugern unmittelbar. Mhm. Zum Beispiel aus Sophienhof oder so.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Mhm. Aber ansonsten, ja genau, wir müssen uns da halt echt peu à peu mit auseinandersetzen.
Naja, was ist eigentlich das Sortiment? Was wollen wir den Leuten eigentlich da anbieten, dass man da auch wiederkommt? Ne?
Und das alles und nix. Genau, wir brauchen so ein Konzept.
Alles und nix ist auch super. In diesem Laden kriegen Sie alles, alles und nix. Na toll.
Ist ja auch die Mangelwirtschaft.
Ja genau, aber wir wollen ja auch irgendwas da das Füllhorn nennen. Wir wissen nur noch nicht was.
Doch nicht welchen Teil.
Nein, genau.
Ja. Gut, aber wir werden es rausfinden nach und nach. Wir werden die Dinge Schritt für Schritt weitergehen und ja,
also das Problem ist ein bisschen, dass du dazu neigst, vielleicht auch Dinge immer wieder umzuordnen. Das macht mich nämlich auch ein bisschen fertig.
Ja.
Und da hatten wir neulich nämlich auch einen Alltagsschnipsel dazu.
Ach so, jetzt meinst du von einem Alltagsschnipsel direkt in den nächsten. Ich mag ja mal gerne Dinge umdekorieren, da hast du recht. Und da, eigentlich, ich bin ja so ein Effizienzbolzen. Ich will nur, dass die Dinge richtig gut effizient geordnet sind.
Ja, aber so wie du dir vorstellst, wie die effizient geordnet sind, das ist nicht immer adäquat mit dem, wie ich mir vorstelle, wie die Dinge effizient geordnet sind.
Ja, wir können ja mal reinhören. Hm. Jens, kannst du mal kommen, bitte?
Ja. Was habe ich wieder gemacht?
Ja, nee, du hast gar nichts gemacht. Ich wollte mal was mit dir besprechen.
Habe ich schon wieder die Zahnbürste falsch rum drin?
Nein, nein. Also mir ist Folgendes. Hm. Mir ist aufgefallen, dass du deine Creme hier umgedreht hast. Ne? Das heißt, die ist ja bald alle.
Ja.
Und ich habe doch letztens unser Bad neu organisiert.
Ja, okay.
Und ich weiß
ganz genau... Ich darf die nicht mehr hier zeigen oder so.
Doch, das darfst du.
Ich kriege jetzt nur noch den untersten Platz da.
Nein, ich wollte dich nur darauf hinweisen, dass ich... Früher waren ja unsere Vorräte immer in diesem Korb hier, wo jetzt die ganzen Waschsachen drin, also hier Waschmittel drin ist. Und ich wollte nur sagen... Ich habe jetzt alle Vorräte da unten und da steht auch ein Vorrat von deiner Creme drin.
Ja, das weiß ich. Die habe ich selber reingesteckt.
Das wusste ich nicht.
Die habe ich neu gekauft und da reingesteckt.
Weil du hier nämlich auch deine Masken reingemacht hast.
Ja, weil ich die manchmal benutze.
Aber hier unten sind auch ganz viele Vorräte von deinen Masken.
Davon weiß ich wiederum nichts. Die habe ich da nicht reingetan.
Da hinten ist auch noch eine Creme von dir drin.
Du hast die, aber nicht diese, ne?
Nee,
sondern
so
eine andere. Ja. Das ist nur meine Notcreme,
aber dann,
ich mal keine
Salz habe. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du dir das noch gemerkt hast, dass die Vorräte da unten jetzt immer drin sind. Natürlich hast du dir das gemerkt.
Selbstverständlich. Das weiß ich doch.
Willkommen in unserem Alltagsschnipsel.
Das weiß ich doch.
Na gut, ich wollte es ja nur mal angemerkt haben. So ist es halt, Jens. Also, du meinst ja auch immer nur gut mit dir.
Natürlich, du meinst es immer gut mit mir.
Und mit den Dingen. Irgendwie, ich habe da so eine. Ich bin ja vom Sternzeichen Jungfrau und man sagt der Jungfrau nach, dass sie ordnungsliebend ist.
Das ist wohl wahr. Das weiß ich auch noch aus meiner Ehe davor. Da war ich auch mit einer Jungfrau verheiratet und die war auch sehr ordnungsliebend. Und meine Tochter ist auch Jungfrau und auch sehr ordnungsliebend. Ja. Ich bin Widder, mir geht das ein bisschen ab.
Ja, Jens, ich muss jetzt doch mal
aufstehen. Was machst du denn, dass dein iPhone
Nein,
immer...
das ist nicht mein iPhone, das ist mein iPad. Ich bin halt heiß und beliebt. Ich krieg
ja, du kriegst hier Nachrichten über Nachrichten. Es ist Wochenende und es macht immer bam, bam, bling, 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 bling.
Ich weiß nicht, wie das beim iPad geht.
Du wirst bombardiert mit Nachrichten, ja.
So, jetzt müsste es hoffentlich aus sein.
Mein Gott, da macht man einmal im Monat
einen Podcast.
Und dann macht es pling, 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 pling.
Ja, tut mir leid. Wir haben an die Kaffeemaschine gedacht, die sonst immer rumrödelt.
Wir haben den Kühlschrank ausgemacht.
Wir haben die Badezimmertür zugemacht, damit der Lüfter nicht lüftet. Zwischendurch rumoren mal die Nachbarn über uns, aber ich glaube, das hört man nicht.
Doch, kann sein. Aber ist auch
egal. Dass man jetzt irgendwie hier andauernd irgendwie Nachrichten kriegt, das war so nicht geplant, Jens. Ja. Normalerweise blinkt nie was bei mir. Selten.
Ja.
Manchmal. Öfter. Ja. Dann sind wir eigentlich durch für heute, ne? Du musst eh noch wieder mal nach Berlin fahren.
Ich muss wieder in Berlin ein bisschen arbeiten. Was machen wir denn jetzt? Wir sind ja jetzt so spät dran mit unserem Podcast. Wollen wir jetzt schon so tun, als wäre das der vom nächsten Monat?
Das hatten wir ja anfangs doch schon gesagt.
Ach so, das hatten wir schon gesagt. Das habe ich schon wieder vergessen.
Das hatten wir schon vor dem Intro, glaube ich, festgelegt.
Gut.
Und hatten dann so gesagt, dass die Februarfolge im weitesten Sinne telepathisch abrufbar ist für die Hörerinnen und
Hörer. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Jetzt,
man muss ja auch immer so kleine Herausforderungen bieten. Mm. Also denkt euch halt irgendwie selber euren Teil, was im Februar war. So Kopfkinomäßig.
Ja.
Kopfpodcast.
Also ich hoffe, dass Antje jetzt auch wieder ein bisschen wacher wird die kommenden Monate.
Hört unsere Stimmen in eurem Kopf.
Und dann.
Ja, und dann wird alles gut.
Geben wir uns ein bisschen.
Eigentlich müssten wir ja auch mal, also ich hatte ja eigentlich als Jahresziel mir gesetzt, dass wir 500.000 Hörer erreichen.
Ja, da sind wir noch ein bisschen von weg.
Und es wird ja auch nicht besser, wenn wir noch seltener den Podcast aufnehmen. Wir müssten ja eigentlich, das Gegenteil wäre ja der Fall. Wir müssten ja mehr aufnehmen.
Ja,
also mindestens wöchentlich müssten wir rauskommen. Aber wie soll man das machen, Jens? Wöchentlich?
Nein, ich wäre ja schon froh, wenn wir einfach pünktlich jeden Monat, da bin ich ein bisschen preußisch, zum 1. des Monats sollte der Podcast fertig sein. Und ihn dann am 24. aufzunehmen, also finde ich schon nicht so toll.
Aber ich finde, das kollidiert dann ja immer mit unserer Work-Life-Balance. Und es ist ja häufig so. Jetzt im letzten Monat war es nicht so, aber sehr häufig war es in der Vergangenheit so, dass ich gesagt habe, Jens, wir müssten mal diesen Podcast aufnehmen und du dann immer Nadelöhr-Situationen hattest und gesagt hast, jetzt gerade nicht, aber dann, aber dann, aber dann. Und dann kam wieder die Situation, dann haben wir es auf den letzten Drücker irgendwie aufgenommen. Du hast eine Nachtschicht eingelegt und hast irgendwie wieder über deine Grenze gehandelt. Und hast dann irgendwie auf Biegen und Brechen den Podcast rausgebracht. Und das kann ja auch nicht Sinn des Ganzen sein.
Ja,
das
stimmt schon.
Weil wir keine Profis sind. Es wäre jetzt was anderes, wenn unsere Existenz davon abhängen würde.
Stimmt. Es ist ein Hobby und bleibt ein Hobby.
Ja.
Also, liebe Leute, seid uns einfach nicht böse, wenn
das
mal passiert.
Wir machen das, genau.
Habt uns trotzdem lieb und
wenn
hört
das
uns
mal
weiter.
Hier existenziell werden würde.
Dann würden wir auch pünktlich sein.
Dann schwören wir, werden wir pünktlich und wir würden dann auch öfter mal, ne?
Man muss aber sagen, dass wir beide.
Sexleben eigentlich. Dann würden wir auch pünktlich und öfter mal. Wenn das existenziell wäre bei uns. Ist es aber nicht, weil wir kein Kind mehr kriegen wollen, ne?
Also mit öfter mal verstehe ich im Zusammenhang mit Sex, aber pünktlich, was hat Pünktlichkeit mit Sex zu tun?
Eisprung?
Ach so, ich dachte, du meinst jetzt immer Mittwochabend um 18
Uhr. Meine Metapher fand ich irgendwie sehr geil, wenn es existenziell ist. Das kann man ja auch viele Dinge übertragen.
Ach so.
Übertragungsphänomen.
Ich habe jetzt eher daran gedacht, dass wir im realen Leben ja auch Probleme haben, pünktlich zu sein. Wir ergänzen uns da super. Wir haben beide diese Schwäche, dass wir dazu neigen, immer ein bisschen zu spät zu kommen.
Aber weißt du, warum das so ist?
Nee.
Das ist ja kein böser Wille, sondern das ist, weil wir beide so Effizienzbolzen sind und versuchen, das Optimale aus dem Zeitmanagement rauszuholen. Und dann sind immer so Situationen, du guckst auf die Uhr und denkst, okay, ich müsste, damit ich pünktlich bin, also wenn ich jetzt losfahre, bin ich 15 Minuten zu früh da. Kann ich in diesen 15 Minuten, die mir sozusagen bleiben, kann ich noch was erledigen, sodass ich pünktlich bin, aber auch schon noch mal weniger auf meiner To-Do-Liste habe.
Das kenne ich.
Das ist der Fehler, weil dann fängst du was an. Es dauert nicht 15 Minuten, sondern wahrscheinlich 17 Minuten. Und dann hängst du 2 Minuten hinter deinem Zeitplan hinterher. Dann gibt es noch überall rote Ampeln, irgendwelche Trecker, die irgendwie langsam vor
dir herkommen. Genau so ist es.
LKWs, die irgendwie abbiegen wollen und nicht ewig nicht rumkommen und so weiter und so weiter.
Und dann
kommst du halt 10 Minuten zu spät.
Genau so ist es. Ich will nur schnell was ausdrucken und dann ist aber die Patrone alle. Dann suche ich die Patrone. Dann sagt der Drucker mir so Sachen wie, sie haben keine echte Patrone. Und ich denke, ey, fick dich, das geht dich überhaupt nichts an. Ich will einfach nur drucken, drucken, drucken. Und dann dauert es, genau. Und dann kommt irgendwie die Ampelschaltung auf dem Weg oder Bauern protestieren oder irgendwie so.
Ja.
Ja, genau
und
so ist es.
Eigentlich sollten wir vom Leben lernen, einfach losfahren. Und auf diese 15 Minuten Zeitoptimierung scheißen. Dann wäre man pünktlich, entspannt, aber hätte halt Sachen auf der To-Do. Und die Wahrheit ist ja, egal wie viele To-Dos du abarbeitest, das Leben ist eine einzige Nadelöhr-Aneinanderreihung und du kommst nie zu einem Ende. Nie.
Die To-Do-Liste
hört nie auf.
Hört nie auf, das stimmt. Wobei ich das total liebe. Aufhört, ich hab so einen fetten
ist
Stift.
Das Leben vorbei.
Ich mache mal auf der To-Do-Liste, ich streiche immer die Sachen fett durch. Fett. Weil das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich denke, boah, hab ich erledigt.
Ich unterlege die immer mit Neonfarben. Dann, weißt du, ist das Leben schön bunt. Alle To-Dos, die da abarbeitest, sind dann so unterlegt mit Neon. Ja, aber egal wie ich es drehe und wende, die To-Do-Liste hört halt nicht auf. Aber das gehört vielleicht auch mit dazu. Das ist die Challenge des Erwachsenen-Daseins, dass Dinge nie aufhören.
Ich finde, das ist ein guter philosophischer Gedanke, um aufzuhören. Wollen wir Schluss machen für heute?
Ja, lass mal raus aus diesem Ding.
Also, vielen Dank, dass ihr die heutige Folge gehört habt. Und ihr wisst ja, immer zum Monatsersten, im weitesten Sinne, gibt es die nächste Folge auf die Ohren.
Genau, mehr über uns und das Hausprojekt findet ihr bei Instagram und Facebook jeweils unter kernsanierung-podcast.
Lasst auch gerne eure Kommentare da.
Ja, stimmt. Habe ich vergessen. Ihr könnt uns alles kommentieren, ihr könnt uns auch schreiben. Und seit neuestem, seitdem ich diesen technischen Fehler eruiert habe, gibt es auch tatsächlich immer in den Shownotes viele Links zu irgendwelchen Sachen, wo wir immer kein Geld für kriegen, aber wo wir Marken und Produkte empfehlen. Von Herzen.
Ja, und ihr könnt uns unterstützen, indem ihr diesen Podcast abonniert, an eure Freunde weiterempfehlt und uns mal ein Like oder eine Rezension auf eurer Podcast-Plattform dalasst.
Ja, wir haben schon lange keine Rezension mehr bekommen.
Ja, also nehmt jetzt alle.
Macht doch mal.
Euren Stift, wollte ich sagen, aber man braucht ja keinen Stift. Also
ihr könnt uns auch eine schreiben. Wir machen dann Fotos.
Nehmt eure Finger und haut in die Tastaturen und lasst uns mal eine Rezension da.
Ja, würden wir uns freuen. Und wenn es nur 5 Sterne sind, dann müsst ihr nur mit dem Finger auf die 5 Sterne.
Auch gut.
5 Sterne. Auch gut. 5 Sterne.
Ja, also dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Es dauert ja nicht mehr lange.
Ja. Wieso?
Nach dem Podcast oder vor dem Podcast.
Aber haben wir jetzt nicht gesagt, dass das jetzt die ist für März, die Folge?
Ja, aber trotzdem geht die Zeit immer schneller rum, als wie man denken tut. Nadelöhr-Situation.
Ach so, ja, ich verstehe.
Na gut. Wurmlöcher.
Alles klar.
Na Zeit, dann. Raum, Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Raum und Zeit sind relativ, Jens.
Ich weiß. Alles ist relativ.
Also eigentlich ist jetzt schon April. Kein Scherz.
Jetzt ist schon relativ aprillig.
Ja. Und wenn es relativ aprillig ist, ist der Sommer nicht mehr fern und eigentlich könnte ich auch schon mal wieder in die Ostsee springen.
Ich dachte, in den Winterschlaf verfallen.
Ach so, ja, das auch. Ja. Das kommt dann gleich, nachdem ich in die Ostsee gesprungen bin. Nahtlos.
Na gut, so, wieder was erledigt.